sind ein paar Männer beieinander, die sind öfters beieinander. Ausgewachsene, Berufserfahrene. Die stehen im Leben. Und der Clou, die können alle beten. Ja, Männer, die beten können, soll es ja geben. Ne? Die können beten, die haben das von klein auf gelernt. Kennen viele Gebete auswendig. Und eigentlich gehört das Beten für sie zum Leben dazu, eigentlich. Und dann waren die eben mit diesem Jesus unterwegs. Diese Schüler oder Jünger nennt man es auch, das gleiche wie Schüler. Und sie beobachten Jesus, sie hören Jesus zu, wie er mit den Menschen ist, wie er predigt, wie er Menschen heilt. Und sie beobachten ihn auch, wie er betet. Die Männer beobachten Jesus, wenn er betet. Wenn er mit Gott spricht oder wenn er in einer Versammlung betet oder wenn er für einen Menschen konkret betet. Und die Männer, wie gesagt, die wissen, wie beten geht. Aber sie merken irgendwie, wenn Jesus betet, das ist anders. Wenn Jesus mit Gott spricht, da geschieht etwas, das könnten sie seither so nicht. Und es kommt dieser Tag, wie es kommen muss. Lukas 11. Lukas 11. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete, als er aufgehört hatte. Lustig, wie das da steht. Als er aufgehört hatte zu beten. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Schüler zu ihm: Herr, lehre uns beten. So wie auch der Johannes seine Jünger lehrte. Also hier, jetzt hat es einfach gejuckt. Jetzt haben sie gesagt: Jesus, wenn du betest, das ist irgendwie anders. Wir wollen es auch so beten können, so wie du betest. Wir wollen das Gebet auch so erleben, wie wenn wir dir zugucken und du sprichst mit deinem himmlischen Vater. Das wollen wir auch. Wie geht das? Lehre uns beten. Bring uns beten bei. Wir gehen jetzt diesen 13 Versen bloß ansatzweise nach. Wir steigen mal ein. Vielen Dank. Funktioniert. Wenn wir mal bei der PowerPoint einsteigen, danke. Nur ein paar Stichpunkte. Zunächst mal, was ist die erste Antwort von Jesus? Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, sollt ihr sprechen, Vater. Das ist der erste Punkt. Der Vater freut sich aufs Kind. Wenn Jesus ins Gebet ging, dann ging er zu seinem Vater. Jetzt sagen wir, ja gut, okay, er war der Sohn Gottes. Na, ist ja klar, dass Gott sein Vater ist. Also hallo. Ja gut, aber Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr, wenn ihr jetzt ins Gebet geht, ihr dürft genauso Vater sagen zu Gott. Wenn wir die ganze Bergpredigt mal auf diesen Gedanken hindurchlesen, die Bergpredigt, so bekannt, Matthäus 5 bis 7. Wir stellen fest, dauernd, euer Vater, euer Vater, euer Vater, euer Vater. Ich habe es in meiner Bibel angestrichen. In der Bergpredigt spricht Jesus immer wieder davon, zu den Zuhörern: Euer Vater im Himmel, euer himmlischer Vater. Es ist unglaublich, dass Jesus diese Vater-Sohn-Beziehung, die er zu dem heiligen Gott hat, er ist sein Vater. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Und diese Vater-Kind-Beziehung, dazu ist er gekommen, dass du die kriegst und ich auch. Diese Vater-Kind-Beziehung, die sollst du haben, die soll ich haben. Am Auferstehungsabend sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gehe, also nach der Himmelfahrt, ne, ich gehe dann zu meinem Vater und zu eurem Vater. Also die Jünger kriegen gesagt auf die Frage, wie können wir das beten lernen, wie können wir diese Intimität mit Gott im Gespräch so erleben, wie wir es bei dir beobachten. Und Jesus antwortet zuerst einmal, es ist euer Vater. Die Beziehung macht es zuallererst. Nicht nur mein Vater, er soll euer Vater sein. Und er will das, dazu bin ich gekommen. Bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Johannes 10. Ein herzliches, inniges, geborgenes, herzbewegendes, begeistertes Reden, Austauschen, gemeinsam denken, genießen, verweilen, auftanken oder auch einfach nur im Gebet mit dem Vater zur Ruhe kommen. Verbunden sein mit dem heiligen Gott als Vater. Die Verbindung zwischen treuer, barmherziger Liebe einerseits und andererseits schützender Macht für seine Kinder. Für seine Kinder. Die Verbindung von mitfühlender Vaterliebe mit kraftvollem Verteidigen seiner Kinder. Wehe, jemand will den Kindern Gottes was tun, kriegt es mit Gott zu tun. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, Matthäus 18, wer aber einen dieser kleinen Kinder, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wir überlesen manchmal auch die harten Worte Jesu. Diese Verbindung von Lamm und Löwe, diese Verbindung von einerseits, dass er sein Leben für uns gegeben hat als Opfer, als Lamm, aus tiefster Liebe, um uns zu retten. Und auf der anderen Seite aber der Löwe, der für uns kämpft, der sich für uns einsetzt, für unsere Seele in der unsichtbaren Welt uns schützt. Und wehe uns will einer, der kriegt es mit ihm zu tun. Diese Verbindung von Lamm und Löwe, von Macht und Liebe. Woanders heißt es, wer dich segnet, den segne ich auch. Wer dich verflucht, den verfluche ich auch. Ja, genau. Wer dich antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer Gottes Kinder antastet, ist Gott empfindlich, sind seine Kinder. Aber hallo. Das ist das Erste, dass das Gebet ein Gespräch ist mit dem Vater. Dass wir diese Vertrautheit haben. Zweitens, gehen wir weiter. Das Gebet ist wie ein Raum, theoretisch. Genau, das Gebet ist wie ein Raum. Hier geschieht Begegnung. Im Gebet ist nicht nur das Reden des Herzens mit Gott, dass wir reden mit Gott natürlich auch, aber wir hören auch. Oder wir sind einfach einmal nur mit ihm zusammen und sind vor ihm und reden nichts. Oder wir stellen ihm eine Frage und hören, was er uns sagt. Das Gebet ist wie ein Raum, ein Schutzraum, ein Raum der Geborgenheit, ein Zusammensein mit ihm, ein Eintreten in die Gegenwart Gottes. Im Gebet verspüren wir die Gegenwart Gottes besonders heftig. Das Gebet ist wie ein Raum, in den wir uns zurückziehen. Das kann auch im Bus sein, das kann im Zug sein, das kann im Geschäft sein, wo du dich innerlich plötzlich zurückziehst in diesen Gebetsraum mit deinem Vater. Der Raum des Gebetes. Im Alten Testament gab es immer wieder die Situationen bei den Patriarchen. Sie haben Gott erlebt und haben sie gesagt, hier ist Gott, na, hier ist Gott. Sie haben eine Gottesbegegnung gehabt und haben daher gesagt, hier ist Gott. Das Gebet ist Raum. Manche haben ja daheim sogar einen Raum, einen Gebetsraum. Oder haben ihren speziellen Sessel, wo sie ihre Gebetszeit haben. Oder auf der Eckbank ist ihre Gebetsraum. Gut. Das Gebet ist wie ein Raum. Weiter. Und dann sagt Jesus als nächstes, und erst das Vater Unser kommt jetzt, ja. Aber das lese mal und lege ich heute nicht aus, weil man da schon 136 Predigten gehört hat. Machen Vers 5 weiter. Er sprach zu ihnen, Vers 5, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote. Mhm. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Das ist ja übel peinlich, oder? Hallo, ihr lieben Hausfrauen, oder wer bei euch der Hausmann ist, ist jetzt mal piepegal. Du kriegst Besuch nachts, kommt jemand auf der Durchreise von weit her. Er weiß, bei dir kann er unterkommen. Er kommt zu dir unter Schelter, unter Haustür und hat einen mega Kohldampf. Kühlschrank ist leer und Gefrier ist auch leer. Wie fühlt man sich da? Blöd, oder? Peinlich, ohne Ende. Ein Freund, den man schon lange nicht mehr getroffen hat und ein großes Hallo und man kann ihm nichts vorsetzen. Und er geht also jetzt zu seinem anderen Freund und der drinnen würde antworten und sprechen, macht mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sag euch, und wenn er schon nicht aufsteht, ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens wieder aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Das sagt Jesus als Antwort auf die Frage, Herr, lehre uns beten. Wo ist denn der Zusammenhang? Wir dürfen ins Gebet alle Peinlichkeiten, an Pech, Pleiten und Pannen, PPP, Pech, Pleiten, Pannen, dürfen wir zum Vater bringen und sagen, guck mal, ich stehe neben mir, komplett daneben. Hast du irgendeine Lösung? Wir können um Mitternacht zum Freund, zum Vater kommen, um Mitternacht. Wir überlegen uns in so einer Situation, gut, zu wem kann ich jetzt gehen? Ja? Kann ich nachts um 12 zum Ruben gehen, sagen, hallo, ich brauche einen Döner, oder ich gehe zu Markus, oder zu Manfred, der Manfred wird sich freuen. Ja? Da wird man sich gut überlegen, wo gehe ich da nachts hin und sage, kannst du mir helfen? Genau das will Jesus sagen, du kannst zum Vater jederzeit kommen mit deinen Bedürfnissen, mit deinen peinlichen Pleiten, Pech und Pannen. Das ist ein Vater, du kannst jederzeit vor ihm aufkreuzen mit deinem Murks. Das ist ein Vater. Das ist Beten. Nimm ihn in deine PPP mit rein und er wird dir helfen. Wir gehen weiter. Ich muss selber ein bisschen spiegeln. Natürlich Natur. Ich lese den Text weiter. Und ich sage euch auch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und als wenn Jesus stottern würde, kommt als nächstes, denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Zweimal das Gleiche. Nacheinander. Warum? Weil es für Jesus ganz wesentlich ist, seinen Dingern zu sagen. Und er leitet das auch ein, indem er sagt, ich sage euch auch. Eigentlich müsste das doch Jesus gar nicht sagen, weil jeder Vater macht doch das so. Hallo ihr Väter, hallo ihr Mütter, ihr Väter, wenn eure Kinder zu euch gekommen sind oder euer Kind zu euch kommt und hat irgendeine Wehwehle, irgendwas klemmt, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann springen mir Väter doch an. Da müssen wir doch nicht erst irgendein Versprechen abgeben, irgendein Eid einlösen oder was. Und so sagt es Jesus hier trotzdem, er sagt, wenn du zum Vater kommst mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Bitten, mit deiner Not, mit deinen Fragen, mit deinem Leiden, mit deinem Geplagtsein, mit allem Möglichen, wenn du kommst, er wird dir aufmachen. Er hat eine offene Türe. Bei ihm kommst du an. In der Welt kommt oft bei Menschen nicht an. Beim Vater im Himmel kommst du an. Natürlich, das ist die Natur der Sache, die Natur natürlich, dass der Vater, wenn du zu ihm gehst, im Gebet, dass er öffnet, deine Bitten hört und er gibt. Eben weil er Vater ist. Und das ist viel mehr als bloß ein Freund oder als ein Gott oder als ein Herr. Vater ist nochmal eine ganz andere Nummer. Vater sein ist eine Verpflichtung. Vater sein ist Verantwortung übernehmen für ein Menschenleben. Und wenn du Kind Gottes bist, dann hat er die volle Verantwortung für dich. Du bist sicher. Weiter. Ja, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Also schon mal eine rhetorische Frage. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt dem Fisch eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Auch das ist die Antwort von Jesus auf die Frage, lehre uns beten. Das heißt, wenn du ins Gebet gehst mit deinen Anliegen, der Vater im Himmel wird dir nichts geben, was dir schadet. Skorpion, Schlange, Schaden. Der Vater im Himmel weiß, was für dich gut ist. Und wenn du kommst und eine Not hast, er wird dir in dieser Not auf jeden Fall helfen. Wenn du ihn um eine Forelle bittest, kann das sein, er gibt dir halt einen Kabeljau. Ihr versteht? Und wenn du ins Gebet gehst und du willst ja drei Korn weckle, kann halt sein, du kriegst einmal bloß ein Schwarzbrot. Aber du kriegst. Du kriegst. Er antwortet manchmal anders, weil er weiß, was für dich gut ist. Weil er sich sorgt um dich, weil er sich kümmert um dich, weil er deinen Weg weiß. Er kennt deine Zukunft. Wir Väter, wir natürlichen Väter, kennen die Zukunft unserer Kinder nicht. Brauchen wir gar nicht denken. Ist bei Gott anders. Er kennt die Zukunft von dir und von mir. Und er weiß, was wir in Zukunft brauchen, welche Lebenssituationen auf uns zukommen und was wir dann gelernt haben müssen, was uns dann eine Hilfe sein wird, dass wir da durchkommen. Und da führt er uns hin. Das gibt's doch auf der Welt auch nicht, dass ein Vater so reagiert, so blöd. Und wie weniger der Vater im Himmel. Er wird den Hunger seines Kindes stillen, vielleicht anders. Und er hat auch einen anderen Zeitplan, weil er den Überblick hat. Ich möchte gern noch den letzten Punkt annehmen. Und zwar kommt hier von Jesus eine Antwort, über die ich jedes Mal stolper, wenn ich den Text lese. Vers 13. Also wir lesen praktisch den Text gerade weiter. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Was hat das jetzt mit dem Gebet zu tun? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und das im Kontext der Frage, Herr, wir wollen so beten können wie du. Wir wollen im Gebet auch dieses Glück, diesen Segen erfahren, wie wir es an dir beobachten, wenn du mit deinem Vater sprichst. Dann sagt Jesus das. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Ich möchte jetzt die eine anbieten. Der Heilige Geist ist in unser Leben gesandt, in dem Moment, wo wir uns Jesus verschrieben haben. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus übereignet haben und gesagt haben, Herr, sei du Herr in meinem Leben. In dem Moment hat er seinen Geist in unser Leben hineingeschickt. Unser Leben ist wie eine Wohnung, unser Leben ist wie ein Gebäude. Und jetzt lebt er in uns und er gestaltet uns. Und alles, was Gott der Vater in unserem Leben bewirken möchte, alles, was er in deinem, in meinem Leben bewirken möchte, tut er durch den Heiligen Geist. Alles, was der Vater in unserem Leben bewirken möchte, verändern möchte, hineingeben möchte, schaffen, kreieren, gestalten möchte, tut er durch seinen Geist, der in uns lebt. Was heißt das jetzt fürs Gebet? Zacharia 12, im Alten Testament schon steht, Zacharia 12, es ist der Geist der Gnade und des Gebets. Der Heilige Geist hat in der Bibel verschiedene Titel, die seine Arbeitsweise, seine Aufgaben beschreiben. Hier der Geist der Gnade und des Gebets. Der Heilige Geist leitet ins Gebet. Der Heilige Geist bringt unser Herz in die Gebetsstimmung. Er bringt unseren Kopf in die Gebetsatmosphäre. Der Heilige Geist lenkt uns ins Hineinkommen, ins Gebet, wieder wie Jesus mit seinem Vater gebetet hat. Im Römer 8, den kennen wir wahrscheinlich eher von vielen, vielen unglaublich tollen Aussagen. Und da steht jetzt in diesem Vers 26, Römer 8, 26, desgleichen hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gehört. Der Heilige Geist hilft uns beten. Und wenn wir die Sehnsucht haben, Vater, ich kenne dich noch nicht als Vater, du bist für mich Herr, du bist für mich Jesus, du bist für mich Gott, aber Vater, irgendwie, niemand anders kann dir das offenbaren in deinem Leben als der Heilige Geist. Es kann uns niemand anders in diese geborgene Vater-Kind-Beziehung hineinführen als der Geist Gottes. Auch nicht unser eigener Verstand, sondern nur der Geist Gottes. Und damit schließe ich. Der Geist Gottes, der Geist des Gebets, er hilft uns, dass wir beten können, wie sich's gehört und wie wir in diesen Raum des Gebets eintreten und diesen gleichen Segen des Gebets erleben, wie es bei Jesus, mit dem Vater, beobachtet haben. Vielleicht ist der Punkt da in deinem Leben, dass du sagst, Vater im Himmel, lehre mich beten. Vielleicht empfindest du an der Stelle, da könnte mehr sein. Also ich könnte in meinem Leben im Gebet mehr erleben, weißt du, so, ne? Für mich ist Gebet eher eine Zwangssache, ein Abarbeiten, ein Muss. Und nicht so Vater-Kind aufatmen. Und auch mal ohne Bitten, einfach nur mit ihm zusammen sein und zu wissen, mein Gott und ich, wir beide sind jetzt beieinander und er steht zu mir und er ist hier und ich darf emotional auftanken und darf seine Gegenwart einfach nur mal genießen. Dass du betest, sagst Jesus, ich will das auch. Ich will im Gebet den Vater erleben. Und ich habe den Vater seither noch nicht so erkannt, zeig mir den Vater. Zeig mir den Vater. Offenbare mir den Vater. Ich will. Mich gern beten. Lieber Vater im Himmel, es ist unglaublich, dass wir dich, den heiligen Gott, als persönlichen Vater erleben dürfen und sollen. Da geht unser Herz über in Lobpreis und in Anbetung und in Dank und Staunen und auch in Ehrfurcht. Aber so bist du. Lieber Herr, du weißt, wer von uns da auch eine Sehnsucht hat, wo das Gebet irgendwo ausgetrocknet ist oder bloß noch zum Abhaken. Dann offenbare dich hinein als der, wo Begegnung sucht mit uns und uns zum Auftanken bringt. In der Begegnung mit dir, mit dem Vater. Und danke, dass wer dich jetzt bittet, genau diese Bitten du erhörst. hörst und du wirst handeln, du wirst antworten, du wirst durch deinen Heiligen Geist die entscheidenden Gedanken geben, dann hilf zum Hinhören, hilf zum Reagieren, ändern und auf dich hören, auf deine gute Stimme. Wir ehren dich. Und Jesus, danke, du hast den Weg frei gemacht, dass das alles überhaupt sein kann. Du hast unsere Schuld bezahlt, du hast die Mauer der Trennung weggerissen durch deinen Tod am Kreuz aus lauter Liebe, dass auch wir Söhne und Töchter Gottes sein können. Die Ehre gehört dir. Amen.